Polizeigewalt. Eine Vortragsreihe der Kritischen Uni Tübingen.
Im ersten Vortrag der Reihe geht es um eine Studie zu Polizeigewalt.
Ich habe in Münster Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften studiert und bin seit 2018 eben wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bochum. Seit 2018 haben wir auch dieses Forschungsprojekt durchgeführt. Dass es geendet hat, heißt eigentlich nur, dass wir ab jetzt an unserem Abschlussbericht arbeiten. Wir haben aber so viele Daten gesammelt, dass wir uns auch weiterhin noch mit dem Thema beschäftigen werden.
Hanna Espin-Grau hat beim Projekt Queerpol am Lehrstuhl für Kriminologie mitgearbeitet. Das Projekt hat nichts mit Queerness zu tun, sondern ist ein Akronym für Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen.
Der letzte Zwischenbericht hat sich vor allem mit Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen von Personen mit Migrationshintergrund und People of Color beschäftigt. Und das ist auch so ein bisschen das, was heute mein Schwerpunkt sein soll. Die Fragen, wer wird überhaupt Opfer rechtswidriger polizeilicher Gewaltanwendungen und wie sehen solche Situationen eigentlich genau aus? Was sind da Trigger für die Gewaltauslösung? Wie dreht sich so eine Eskalationsspirale? Was sind da für Personen beteiligt? Und dann hat uns natürlich auch interessiert das Anzeigeverhalten, weil nur wenn der Fall zur Anzeige gebracht wird, taucht ja der Fall im Hellfeld auf. Und dann ist eben die Frage, wie häufig eigentlich Anzeige erstattet wird und warum Anzeige erstattet wird oder warum eben auch nicht, also welche Faktoren das Anzeigeverhalten beeinflussen.
Die qualitative Studie, die 2018 durchgeführt wurde, hatte zwar eine große Reichweite, ist aber trotzdem nicht repräsentativ.
Wir haben zwei Schritte gemacht. Als erstes quantitativ haben wir Betroffene befragt und im zweiten Schritt haben wir qualitative ExpertInnen-Interviews geführt. In dem quantitativen Teil war unser Ziel, erstmal rauszufinden, was es überhaupt für Konstellationen gibt. Wir sind davon ausgegangen, dass es ein mutmaßlich großes Dunkelfeld gibt und daher war unser Forschungsansatz explorativ, also erstmal alles Mögliche zu erfassen, was es möglicherweise so geben könnte in der Gesellschaft. Wir hatten dazu einen mehrsprachigen Online-Fragebogen auf unserer Homepage, auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch war der, und haben den über ein Schneeballverfahren verteilt. Das heißt, wir haben GatekeeperInnen in der Zivilgesellschaft angeschrieben und die gebeten, den Fragebogen an potenziell Betroffene weiterzuleiten. Also da waren total unterschiedliche Gruppen dabei, von Fußballfans, also über politisch aktive Menschen bis zu marginalisierten Gruppen wie Personen of Color, Geflüchtete, SexarbeiterInnen, Wohnungslose, Drogennutzende, LGBTIQ. Durch dieses Schneeballverfahren ist unsere Studie natürlich insofern begrenzt, dass sie nicht repräsentativ ist. Genau, am Ende haben dann insgesamt über 10.000 Personen teilgenommen. Nur 5.677 haben aber den Fragebogen beendet. Und darunter waren eben auch noch diese, die nicht nur körperliche Gewalt erlebt haben oder nicht keine körperliche Gewalt erlebt haben und hatten dann eben nach dieser Bereinigung 3.373 Fälle. Das Ziel der Studie ist, die gesellschaftliche Debatte, die es dazu gibt und die es, denke ich, auch richtigerweise gibt, wissenschaftlich zu unterfüttern. Und es gibt bisher sehr, sehr wenig Forschung dazu im deutschsprachigen Raum. Im englisch- und französischsprachigen Raum ist es etwas besser. Aber für Deutschland ist es die erste große Erhebung von betroffenen Erfahrungen.
Was für Leute kommen denn überhaupt in Situationen, die zu Gewalt führen?
Also überwiegend sieht man, ist das Sample eher männlich und auch eher hochgebildet. Im Bereich Demonstrationen und politische Aktionen gibt es allerdings mehr als in den anderen beiden Teilstichproben Personen, die sich als weiblich oder gender non-conforming beschrieben haben. Im Bereich Einsätze außerhalb von Großveranstaltungen haben wir mehr Personen, die einen Migrationshintergrund haben, auf Color sind oder keine deutsche Staatsangehörigkeit. Wir haben auch genau im Bereich der Einsätze außerhalb von Großveranstaltungen einen eher niedrigen sozioökonomischen Status.
Woran liegt es, dass polizeiliche Gewalt geschieht? Hanna Grau liest zwei anonymisierte Zitate von PolizeibeamtInnen vor, die befragt wurden.
Wir haben insgesamt 22 Interviews mit der Polizei geführt und 8 davon sind in die jetzige Analyse eingeflossen. Wir haben 3 Erklärungsansätze rausgearbeitet. Einmal rassistische Einstellungen und intendiert rassistisches Handeln. Ein anderer Erklärungsansatz ist das Erfahrungswissen, was es in der Polizei gibt. Und verräumlichtes Polizeihandeln. Und auf diese beiden Punkte möchte ich jetzt im Folgenden nochmal eingehen. Einmal dieses Erfahrungswissen. Also PolizeibeamtInnen begründen in den Interviews ihr Handeln mit Erfahrungswerten zu bestimmten Personengruppen oder bestimmten Orten. Und das ist natürlich auch erstmal normal, weil wir alle, wenn wir in eine bestimmte Situation gehen, auf das zurückgreifen, was wir an Erfahrungswissen haben. Bei PolizeibeamtInnen ist das ein allgemeines gesellschaftliches Wissen, was wir alle auch haben. Es sind aber auch eigene Erfahrungen und Erzählungen von anderen KollegInnen. Problematisch ist es natürlich dann, wenn es so wird wie in folgendem Zitat. Ich lese es kurz vor. Also das sind auch teilweise Leute, die aufgrund anderer Ethnien oder aufgrund anderer kultureller und moralischer Vorstellungen einfach nicht mit unserer Arbeit d'accord gehen. Aber das merkt man dann schon, dass die Akzeptanz der Polizei ein ganz anderes als hier zum Beispiel vom normalen Otto-Normalverbraucher-Bürger. Genau, das ist so die Antwort auf die Frage, was das eigentlich für Personen sind, denen gegenüber unmittelbarer Zwang oder polizeiliche Gewalt angewendet wird. Und was man, denke ich, an diesem Zitat sieht oder was man im Hinterkopf haben muss, dass wir einfach in einer rassistisch strukturierten Gesellschaft leben. Und in dieser rassistisch strukturierten Gesellschaft gibt es eben ein Erfahrungswissen, was kulturalisierende Zuschreibungen enthält über Personen, die nicht weiß sind oder die scheinbar einen Migrationshintergrund haben. Diesen Personen wird dann eben eine erhöhte Aggressivität zugeschrieben, vor allem eben bei migrantisch gelesenen Männern. Ihnen wird zugeschrieben, dass sie andere Moralvorstellungen hätten, eine andere Kriminalitätsbelastung oder eine andere Akzeptanz der Polizei. Problematisch ist es dann, wenn eine andere Behandlung dieser Personen durch die Polizei daraus resultiert. Ich lese nochmal vor, was hier gesagt wurde. Wieder eine Polizeiäußerung. Wenn ich dann natürlich in ein Gebiet gehe, wo die Migrationsrate sehr hoch ist und nachweislich per Statistik meinetwegen jetzt auch die Kriminalität sehr hoch ist, dann gehe ich da als PolizistIn nicht völlig neutral rein. Das ist eben so. Naja, und dann braucht eben nur ein kleines Etwas zu passieren und dann haue ich wahrscheinlich an der Stelle schneller zu, als wenn ich nach Stadtbezirk 1, also ein anderer Bezirk, gehe und hier eine Kleinigkeit passiert, wo ich sage, bleibt mal locker, bleibt mal entspannt. Genau. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass solche Stereotype den PolizeibeamtInnen wie auch allen anderen Personen nicht notwendig bewusst sind. Die sind Teil von einer gesellschaftlichen Sozialisation. Die können aus Vorerfahrungen resultieren und teilweise eben auch durch dienstliche Handlungsaufträge wirken. Was damit gemeint ist, sind eben solche Gefahrengebiete, die eben durch die Polizei festgelegt werden und wo dann ganz klar ist, dass dort eben bestimmte Personen kontrolliert werden sollen zum Beispiel.
Die Perspektive der anderen Seite zeigt ein ganz anderes Bild. Laut der Erfahrungen der Befragten kann das Thema Rassismus sogar ein Auslöser für eine Eskalation sein.
Vielleicht als kurzes Fazit, das hatte ich schon ganz am Anfang gesagt, wir sehen hier eine ganz starke Divergenz der Perspektiven. Also die Polizeibeamtinnen verstehen eigentlich unter Rassismus vor allem intendiertes rassistisches Verhalten und weisen das auch von sich, dass sie selbst irgendwie rassistisch handeln würden, während die Betroffenen selbst, vor allem die, die schon viele Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, sehr sensibilisiert sind. Die Beratungsstellen, mit denen wir gesprochen haben, die sprechen da von Antennen, die die Betroffenen haben, also die ganz sofort merken, wenn sie anders behandelt werden, als sie behandelt werden würden, wenn sie nicht so aussehen würden, wie sie es tun. Und wenn diese beiden Perspektiven jetzt in einer aufgeheizten Situation aufeinandertreffen, dann ist interessant, dass häufig erwähnt wurde bei der Frage nach dem Trigger, dass die Benennung von Rassismus ein Trigger war für eine Eskalation der Situation. Dazu kommt natürlich bei nicht weißen Personen oder Personen, die Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen machen, eine doppelte Belastung, dadurch, dass sie sich gleichzeitig, also nicht nur die Gewalt erleben, sondern sich darin auch noch diskriminiert fühlen. Und das beschreiben ExpertInnen aus der Zivilgesellschaft, aus Opferberatungsstellen, mit denen wir gesprochen haben, als ein Erleben von maximaler Unsicherheit, Handlungsfähigkeit und Ohnmacht für die Betroffenen. Wir haben zunächst gefragt, ob sich die Betroffenen überhaupt diskriminiert gefühlt haben. Das haben 42% der Personen mit Migrationshintergrund bejaht und sogar 62% der Personen of Color. Und die Gründe für die Diskriminierung haben wir dann hier aufgelistet, also was da angegeben wurde. Und das ist jetzt wenig überraschend, aber bei den Personen of Color wurde deutlich häufiger gesagt, dass sie glauben, dass ein Merkmal der ihnen zugeschriebenen Herkunft eine Rolle spielte für die Ungleichbehandlung durch die Polizei. Also dazu zählen wir sowas wie eine zugeschriebene ethnische, kulturelle Zugehörigkeit, die Hautfarbe, die Nationalität, den Namen, Sprache, Aufenthaltsstatus, Religion.
Zu Anzeigen wegen polizeilicher Gewalt kommt es selten.
Gefragt, ob in ihrem Fall ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Und 13% haben gesagt, ja, genau, es wurde irgendwie Anzeige erstattet auf eine Art, entweder durch mich oder durch jemand anderen. Und es gab ein Strafverfahren. 80% aber, haben aber gesagt, nein, das ist nicht passiert. Und 7% wussten es nicht. Für eine Anzeigeerstattung sprach grundsätzlich bei den meisten, also wenn die sich dafür entschieden haben, der Wunsch danach, dass das in Zukunft nicht mehr passieren soll, also so generalpräventive Gründe.
Wenn dann doch Anzeige erstattet wird, kommt es oft trotzdem nicht zu einem Verfahren, weil zum Beispiel die BeamtInnen nicht wiedererkannt werden können. Auch raten Freunde, Familie und AnwältInnen häufig davon ab, weil sie wissen, wie schlecht die Aussichten sind. Besonders People of Color wird davon abgeraten. Befragte sagen zum Beispiel aus,
dass ihre Anzeige bei der Polizei nicht aufgenommen wurde. Und das bestätigte uns dann auch eine Person aus der Zivilgesellschaft, aus einer Beratungsstelle, die sagte, und die Beamten sagen dann, ja, nein, das geht nur mit einem Anwalt. Da müssen sie sich erstmal einen Anwalt suchen oder nein, das geht hier gar nicht. Da müssen sie zu einer anderen Dienststelle oder es gibt viele Ausreden. Genau, dann noch zum Abschluss haben wir auch gefragt, ob Anzeigen gegen die Betroffenen erstattet wurden. Und insgesamt wurden tatsächlich 31% aller Befragten angezeigt. Genau, das waren ganz unterschiedliche Gründe, warum die dann angezeigt wurden. Tatsächlich die meisten wegen der Paragraphen 113 und 114, also Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Es gab aber auch Anzeigen wegen Körperverletzung, wegen Beleidigung, wegen Landfriedensbruch, also eine sehr bunte Mischung an Anzeigen, die Befragte da bekommen haben. Die Handlung einer übermäßigen Polizeigewalt wird es einfach immer wieder geben, solange es Polizei gibt, weil es einfach Situationen gibt, in denen die Lage eskaliert. Das lässt sich, glaube ich, nicht verhindern. Was sich verhindern ließe, wäre, wie das Ganze verfolgt wird. Und da muss man aber, glaube ich, immer schauen, mit welchem rechtspolitischen Hintergedanken da welche Maßnahmen gefordert werden.
Auf der Homepage der Studie quiapol.rub.de kann man alles nachlesen und sich die statistischen Darstellungen und den Fragebogen ansehen.